Randwissen, junge Fragen an kluge Köpfe. Der Podcast, der die Neugier entfacht. Von ProWissen Potsdam mit Forschenden aus Brandenburg. Neugierig, direkt und mittendrin.
Hallo und herzlich willkommen zu Brandwissen. Schön, dass ihr dabei seid. Heute geht es um das Thema Wasser, und zwar ganz konkret hier bei uns in Brandenburg und darüber hinaus. Ich habe das Gefühl, dass unsere Sommer oft sehr, sehr trocken sind, aber es gleichzeitig auch immer so stark regnet oder sogar Hochwasser gibt. Also wie passt das eigentlich zusammen und was bedeutet das für unsere Umwelt und für uns Menschen? Darüber spreche ich heute mit Professor Dr. Thorsten Wagner von der Universität Potsdam. Schön, dass Sie da sind.
Dankeschön. Schön, dass ich hier sein kann.
Wir haben heute das Thema Water Hub. Was heißt das eigentlich?
Ja, der Water Hub ist eine Initiative der Uni Potsdam und anderen Forschungsinstituten in der Region Potsdam, zum Beispiel dem Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung und dem Geoforschungszentrum, um unsere ganze Expertise, unser Wissen im Bereich Wasser zusammenzubringen, so ein bisschen zu bündeln. Wir haben so viele Experten zu verschiedenen Aspekten des Wassers, Hochwasser, Dürren, Wasserqualität und anderen Aspekten. Und es ist für uns wichtig, dass wir auf der einen Seite untereinander uns vernetzen und austauschen, aber auch, dass wir mit der Öffentlichkeit arbeiten und uns nach außen hin darstellen und zeigen, was wir alles machen. Und Brandenburg ist perfekt als Ort, um Wasserforschung zu betreiben, denn wir sind gewässerreich, aber wir sind auch wasserarm. Also es gibt sehr viele Probleme mit dem Thema Wasser. Und da ist Wasser ein großes Thema hier in der Region.
Und was wäre denn so die größte Herausforderung hier in Brandenburg mit dem Thema Wasser?
Die größte Herausforderung ist sicherlich die, wie viel Wasser wir haben.
Okay.
Also wir haben relativ wenig Niederschlag im deutschen Vergleich. Wir haben ja so 600 Liter pro Quadratmeter Niederschlag pro Jahr. Und in deutschlandweit ist es eher so 800. Und mittlerweile ist es so, dass wir durch den Klimawandel immer längere Sommer haben, wir haben höhere Temperaturen, wir haben sehr viel Sonnenschein, dass wir gleichzeitig sehr viel Verdunstung haben. Und das heißt, der Großteil des Niederschlags, der fällt, der Großteil des Regens verdunstet wieder in die Atmosphäre und relativ wenig bleibt eigentlich hier.
Also müssen wir uns eigentlich Sorgen machen, dass uns in Brandenburg überhaupt das Wasser ausgeht? Wird das irgendwann mal weg sein?
Naja, weg sein so nicht, aber es wird weniger. Also wir sehen langfristig in den Trends, dass die Regenmenge und die Verdunstungsmenge werden immer gleicher, immer ähnlicher. Und der Unterschied zwischen den beiden ist das Wasser, was wir zur Verfügung haben. Und wenn die immer ähnlicher sind, dann ist immer weniger da. Und man sieht das zum Beispiel schon, dass in den letzten rund 40 Jahren die Grundwasserneubildung, also der Niederschlag, der Regen, der fällt und der in der Erde versickert und der letztendlich unsere Seen und Flüsse speist, um 40% zurückgegangen ist.
Und das hat welche Folgen für uns?
Das hat Folgen, dass wir zum Beispiel sehen in unseren Parks, Sanssouci und in anderen Parks, dass da viele Bäume nicht mehr, zumindest nicht mehr ganzjährig, mit ihren Wurzeln ans Grundwasser kommen. Wir sehen, dass wir immer wieder Probleme haben, weil wir auf nicht nachhaltige Weise Wasser entnehmen. Das heißt, wir entnehmen mehr Wasser raus aus dem Grundwasser, als natürlich nachkommt. Mhm. Und das heißt, es sackt immer weiter ab. Zum Beispiel ist es also fast unser ganzes Trinkwasser, ist Grundwasser. Viele Industrie und immer mehr Landwirtschaft nutzen Grundwasser. Und dadurch haben wir Probleme, dass wir einfach nicht mehr nachhaltig diese Ressource benutzen.
Und wie haben wir denn die Möglichkeit, denn nachhaltig diese wertvolle Ressource Wasser denn überhaupt zu nutzen?
Ja, wir müssen auf der einen Seite versuchen, so gut wie möglich zu verstehen, wie viel Wasser im Moment und in Zukunft da sein wird. Das heißt, wir haben komplizierte mathematische Modelle, mit denen wir Vorhersagen machen, um zu verstehen, wie viel Wasser, wie viel Niederschlag, wie viel Verdunstung und wie viel Wasser in unseren Seen da ist in 10, in 20, in 30 Jahren. Mhm. Und gleichzeitig müssen wir dann unsere Wassernutzung daran anpassen. Wir müssen schauen, dass wir mit der Landwirtschaft, mit der Industrie, mit dem Trinkwasser, was wir benutzen, nicht mehr entnehmen, als eigentlich da ist. Und das heißt, man muss zum Beispiel vielleicht andere Landwirtschaft betreiben, man muss, du hast gesagt, es regnet auch oft sehr stark hier in der Region.
Ja.
Und ein Problem damit ist, dass wenn der Niederschlag in so Starkregen fällt, dann fließt er sehr schnell ab.
Also er geht uns verloren?
Und er geht uns verloren. Und das heißt, wir müssen mehr Wege finden, um mehr von diesem Starkregen festzuhalten. Zum Beispiel in urbanen Räumen macht man das, das nennt sich Schwammstädte. Das heißt, man bildet praktisch Elemente, Infrastruktur, die das Wasser festhält und langsam ablässt. Ja, dass während dem Starkregen möglichst viel Wasser nicht einfach verschwindet, sondern da bleibt. Und in der Natur versucht man das immer, indem man zum Beispiel Moore wieder vernässt. Wir hatten früher sehr viel Moore hier, mittlerweile viel weniger, weil wir die für die Landwirtschaft nutzen. Und wenn wir diese Feuchtgebiete wieder herstellen, dann kann da viel mehr Wasser gespeichert werden und es fließt nicht so schnell ab.
Wie kommen denn überhaupt Landwirte durch diese Trockenphasen jetzt auch hindurch? Also wenn es jetzt viel Wasser verloren geht durch den starken Niederschlag, kriegen die überhaupt das irgendwie noch in ihre Pflanzen zu versorgen? Oder besteht durch den Mangel an Wasser auch die Gefahr, dass wir irgendwann Lebensmittel weniger werden?
Also in Brandenburg kommt noch dazu, dass wir sehr sandige Böden haben. Das heißt, die Böden, die wir hier haben, sind sehr, sehr durchlässig. Das heißt, wenn Niederschlag fällt, der versickert sehr schnell und geht schnell nach unten weg. Und das heißt, der Regen ist nur für kurze Zeit für die Pflanzen, eigentlich steht er zur Verfügung. Der Boden trocknet dann schnell aus mit der Verdunstung. Und dann muss man praktisch künstlich bewässern. Das heißt, man müsste Grundwasser pumpen und über die Felder ausbreiten. Und so werden Trockenphasen der Landwirtschaft überbrückt. Und man sieht im Laufe der Zeit und in den letzten Jahren, dass das in Deutschland mehr wird, dass wir das mehr machen müssen, weil wir weniger Regen haben oder mehr Verdunstung haben. Und in der Zukunft wird das noch mehr werden. Oder wir müssen uns halt andere Pflanzenarten suchen, die weniger Wasser brauchen. Zum Beispiel Kichererbsen brauchen weniger Wasser. Die sind viel widerstandsfähiger.
Das heißt, Trockenphasen. Das ist praktisch einfach jetzt auch gerade, wenn der Regen jetzt anfängt, immer härter zu werden, wir den auch nicht mehr so effizient nutzen können, dass wir quasi Alternativen suchen, mit denen wir einfachere Anbaumöglichkeiten nutzen können.
Genau, meistens geht es darum, wie viel Zeit zwischen Niederschlagsereignissen, zwischen Regenereignissen vergeht und wie stark der Boden dazwischen austrocknet.
Kommt es eigentlich jetzt trotz des Regens, der ja immer mehr nachlässt und der Wärme, auch noch zu Hochwasser? Also, dass es umschwingt jetzt von Trockenphase zu Hochwasser?
Ja, interessanterweise ist es zumindest in Brandenburg so, dass sich die Menge an Regen, die wir haben, eigentlich gar nicht besonders ändert. Also, sie ändert sich so lokal ein bisschen über Brandenburg hinweg, aber eigentlich bleibt die ziemlich gleich. Es verdunstet halt mehr. Und was sich auch ändert, ist so ein bisschen, wie der Niederschlag fällt, welche Regenereignisse wir haben. Denn hier in Brandenburg fällt viel Regen im Sommer. Mhm. Und wenn er im Sommer fällt, dann fällt er oft in Form von Gewittern. Und das sind diese Starkregen, diese sehr intensiven Niederschläge, wo man da ganz furchtbar nass wird, wenn man da reinkommt. Und weniger im Winter.
Ah, okay.
In anderen Regionen ist das anders. Und dadurch fällt auch der Regen in der Phase des Jahres, wo wir sehr warm haben, wo sehr viel Sonnenschein da ist, wo die Pflanzen sehr aktiv ist und deswegen haben wir sehr viel Verdunstung, wenn der meiste Regen fällt.
Okay, das ist jetzt aber irgendwie komisch. So Sommer, die heißeste Jahreszeit, alles ist trocken und dann heißt es aber da regnet es am meisten so. Warum passt das aber trotzdem zusammen?
Das passt hier zusammen, weil wir hier in einem Bereich sind, wo diese Wetterbereiche zusammenkommen. Wir sind relativ weit weg von der Küste und wir haben halt im Winter stabilen Niederschlag, aber nicht so viel, weil der meist abregnet, bevor der bis nach uns kommt. Diese großen Regensysteme, die regnen meistens vorher ab. Und wir haben halt im Sommer relativ gute Möglichkeiten, Gewitter zu produzieren in dieser Region. Und deswegen haben wir diese Kombination, die auf der einen Seite sehr spannend ist, auf der anderen Seite auch ein bisschen unpraktisch ist für viele wasserwirtschaftliche Dinge.
Das heißt aber, dass es eher negativ ist mit diesem ganzen Regen und diesem Hochwasser. Gibt es dann irgendwie auch positive Eigenschaften an Hochwasser oder gibt es nur negative Konsequenzen?
Na, ich würde sagen, erstmal ist ja, ob wir trockene Phasen oder feuchte Phasen, das ist halt ein natürlicher Kreislauf, der stattfindet und der, an den sich die Natur anpasst. Die Frage ist, wie gut wir uns anpassen können an diese Veränderung zwischen diesen Extremen. Und oft ist es halt so, dass gerade durch den Klimawandel letztendlich weniger Wasser da ist, was wir benutzen können, und wir aber mehr Wasser erwarten. Das heißt, wir haben Industrieunternehmen, die Wasser aus dem Grundwasser nehmen. Wir haben Landwirte, wir haben viele Hausbesitzer, die einen Brunnen haben in den Garten, die da jedes Mal zum Garten bewässern, Wasser entnehmen. Wir nehmen Grundwasser, Trinkwasser zum Duschen, zum Waschen und so weiter. Und die Frage ist, wie viel Wasser brauchen wir und wie viel Wasser ist da? Und wie viel Wasser da ist, können wir letztlich nur sehr schlecht beeinflussen. Zumindest den Regen können wir schlecht beeinflussen und die Verdunstung generell. Wir können versuchen, mehr festzuhalten. Aber letztendlich müssen wir dann sehen, dass wir unseren Bedarf anpassen, dass wir nicht mehr so viel Wasser verbrauchen.
Das heißt, wir haben sehr hohe Erwartungen, dass wir jetzt Wasser brauchen, weil wir ja auch sehr davon abhängig sind, oder?
Genau. Und man sieht das zum Beispiel, wenn in den letzten Jahren hatten wir sehr viel Dürren, auch in ganz Europa. Und diese Dürren waren besonders problematisch in Regionen, die eigentlich ziemlich viel Wasser haben. Okay. Zum Beispiel Norditalien hatte große Dürreprobleme, wohingegen der Süden Italiens jetzt keine Dürreprobleme hatte. Nicht, obwohl die eigentlich weniger Wasser haben, weniger Regen, aber die haben sich schon lange daran angepasst, dass sie wenig Regen haben. Und meine Frau zum Beispiel macht gerne Risotto und viel von dem Risotto-Reis, den wir in Europa benutzen, der kommt aus Italien, der kommt aus Norditalien.
Ja.
Und in den letzten Jahren durch die Dürre ist diese Reisproduktion sehr stark eingebrochen. Weil einfach nicht mehr genug da war. Und das ist also eine Frage, was erwarten wir, wie viel Regen erwarten wir und wie viel kommt endlich und letztendlich. Und wenn sich das ändert, dann haben wir ein Problem.
Ich finde es gerade auch sehr interessant, dass wir gerade immer merken, das eine ist unser Verbrauch, was wir einfach nur verbrauchen wollen, aber wir brauchen, glaube ich, auch gar nicht so viel. Also wie viel Wasser brauchen wir denn wirklich und ab welchem Punkt ist es, sind wir da angelangt, wo wir Wasser nicht mehr wertschätzen?
Ja, das ist eine gute Frage und da sind zwei Aspekte. Zum einen ist es der direkte Wasserverbrauch und das ist, was wir meistens diskutieren. Das sind für dich und für mich und für uns alle im Prinzip pro Person ungefähr 125 Liter pro Tag.
Ja.
Also duschen, waschen, kochen, Toilette, was weiß ich, das kommt ungefähr auf sowas raus. Und das ist eigentlich ziemlich wenig.
Okay.
Und das war früher, Anfang der 90er, war das viel mehr. Wir sind da sehr runtergegangen. Andere Länder verbrauchen viel mehr Wasser pro Person als wir. Wir sind da schon ziemlich gut.
Ja, wirklich? Okay.
Aber wofür wir eigentlich viel mehr Wasser benutzen, ist, was wir vielleicht die indirekte Wassernutzung nennen können.
Ja.
Zum Beispiel für ein Kilo Reis braucht man fast 3000 Liter Wasser, um ein Kilo Reis zu produzieren.
Okay.
Und wenn du dir ein neues T-Shirt kaufst, braucht man ungefähr genauso viel Wasser, um das T-Shirt zu produzieren.
Ja, interessant. Ich glaube, das hatten wir sogar auch mal in der Schule. Also wir hatten auch das Thema, das eine ist das Wasser, was wir selber im Haushalt verbrauchen. Und wenn ich mir jetzt ein T-Shirt kaufe, wie es hergestellt wird mit der Farbe, wie es gewaschen wird, der Weg mit dem Schiff, wenn es dann bei uns im Laden hängt, alles, also Wie viel wäre das? Also was ist so das Verhältnis von dem, wie viel Wasser wir dann verbrauchen mit dem Gegenstand, der dann auch nochmal Wasser benötigt hat?
Viel mehr. Viel mehr als der direkte Wasserverbrauch. Also ein Kilo Reis und ein T-Shirt, wie gesagt, sind ungefähr so 3000 Liter, die man dafür braucht. Und das Problem dabei ist, dass das T-Shirt ist jetzt aus Baumwolle und die Baumwolle kommt aber nicht aus Brandenburg. sondern die kommt irgendwo her, wo es wahrscheinlich ziemlich warm ist, wo wahrscheinlich ziemlich wenig Wasser ist, die viel weniger Wasser haben als wir, die womöglich Grundwasser benutzen und die das nicht nachhaltig nutzen. Das heißt, unsere indirekte Wassernutzung nimmt eigentlich Wasser weg von Regionen der Welt, die sowieso schon wenig Wasser haben. Und das muss man alles zusammenbringen. Ja, die direkte Wassernutzung, da greifen wir in den Wasserkreislauf ein in Brandenburg. Ja, mit der indirekten Wassernutzung haben wir praktisch einen globalen Einfluss auf den Wasserkreislauf.
Okay.
Das Mitbringsel.
Das Mitbringsel.
Das Mitbringsel.
Ich würde jetzt mal hier, vielleicht harter Schnitt, würde ich mal sagen. Du hast uns etwas mitgebracht. Was hast du uns mitgebracht und warum passt es zum Thema?
Also ich habe was mitgebracht. Das ist eine Wasserflasche, so eine Metallflasche, die schon seit vielen, vielen Jahren bei mir im Büro am Schreibtisch steht, die ich jeden Tag ein paar Mal mit unserem Trinkwasser aus dem Wasserhahn auffülle und dann leer trinke. Und auf der Flasche steht drauf, sicheres Wasser rettet Leben. Das ist in Englisch Safe Water Saves Lives. Und das ist eine Organisation, die von einer Studentin gegründet wurde. Die hat gerade ihren Bachelor beendet, vor langer Zeit, vor 20 Jahren, und hatte danach diese Organisation gegründet, die sich zur Aufgabe gemacht hat, Menschen sicheres Trinkwasser zu bringen. Und das hat sie angefangen, weil sie, als sie ihr Abitur beendet hatte, nach Indien gegangen ist, um da ein Jahr lang Kindern Lesen, Schreiben, Rechnen beizubringen. Und in dieser Zeit sehr, sehr krank geworden ist und fast gestorben ist, weil sie schlechtes Grundwasser getrunken hat. Trinkwasser getrunken hat. Das war verunreinigt. Und da ist ihr aufgefallen, dass dieses verunreinigte Trinkwasser ein Riesenproblem ist in vielen Bereichen der Erde. Und wir haben heute noch 2 Milliarden Menschen, die keinen Zugang zu sicherem Trinkwasser haben.
Wie traurig ich das eigentlich ist, ne? Also.
Es ist eine Katastrophe, sehr, sehr problematisch. Und dann hat sie diese Organisation angefangen und die haben mittlerweile über 500.000 Menschen Möglichkeiten verschafft, sicheres Trinkwasser zu bekommen in über 800 Regionen in Asien hauptsächlich.
Ja.
Und deswegen, ich finde diese Flasche toll, weil zum einen erinnert es mich daran, dass unser Trinkwasser sehr, sehr gut ist hier. Wir können das trinken, so aus dem Wasserhahn, das ist bedenkenlos zu konsumieren, dass es kostbar ist, dass wir das haben, denn viele Leute haben das nicht. Und das andere, was ich ganz toll finde, ist, dass diese Katie gezeigt hat, dass man auch als Studentin oder als Schülerin Wahnsinns Einfluss haben kann auf das Leben anderer Menschen, wenn man sich da so motiviert fühlt, wirklich was zu bewegen.
Ja, wie ein für uns aus unserer Perspektive einfaches Thema Wasser, was einfach aus unserem Wasser ankommt, so für eine Studentin aber ein Schritt gewesen ist, der Menschen geholfen hat, ist, glaube ich, auch eine gute Perspektive für uns, mal Sachen auch positiv sehen zu können, wo wir immer nur sagen, oh Gott, alle Menschen draußen, viele zumindest, haben nicht den Zugang zu sauberem Trinkwasser, was auch wirklich nicht schön ist, das will ich gerade nicht verschönern damit, aber dass trotzdem einigen Menschen geholfen werden konnte, aus dieser Situation rauszukommen durch eine Studentin, so finde ich schön, freut mich sehr für die Menschen auch.
Ja, ist eine tolle Sache und da hängen eine andere Sache, die mich beim Thema Wasser immer sehr fasziniert, ist, wie viele Dinge daran hängen. Zum Beispiel, wenn man schaut in Indien oder in Afrika, in vielen Ländern, wo halt sicheres Trinkwasser nicht gegeben ist in vielen Bereichen, ist Wasserversorgung für die Familie zum Beispiel oft eine Aufgabe für Mädchen und Frauen. Das heißt, viele Mädchen verbringen ein paar Stunden am Tag damit, weit wegzulaufen zu einem Brunnen, um irgendwo einigermaßen sicheres Trinkwasser zu holen und wieder zurückzubringen. Was zum Beispiel dazu führt, dass die dann nicht in die Schule gehen können.
Okay.
Und dass deswegen in diesen Regionen oft die Ausbildung für Mädchen schlechter ist als die Ausbildung für Jungen. Also das heißt, es gibt viele Aspekte der Gesellschaft, die mit Wasser zusammenhängen und die man dann zusammen angehen kann und verbessern kann.
Wie sauber ist denn überhaupt unser Trinkwasser? Also in vielen Ländern
Wie jetzt schon gesagt, ist es nicht sauber und weite Wege, um überhaupt irgendwie Wasser zu finden, das man irgendwie wenigstens verzehren kann. Wie sauber ist es bei uns? Also wie viel besser haben wir das quasi im Vergleich?
Also unser Trinkwasser ist sehr, sehr gut. Wir benutzen fast ausschließlich Grundwasser. Das ist schon mal ziemlich gut. Und dann reinigen wir das noch. Wir haben sehr hohe Standards in Europa. Die Trinkwasserqualität muss sehr gut sein. Und das ist auch so. Deswegen kann man bei uns, wenn nicht irgendwas Besonderes passiert ist, bedenkenlos Wasser aus dem Wasserhahn trinken. Und das mache ich auch schon seit vielen Jahren. Also das geht sehr gut. Also wir sind da sehr, können uns da sehr glücklich schätzen in Europa.
Und welche Einflüsse verändern die Qualität unseres Trinkwassers?
Was unsere Wasserqualität verändert, sind natürlich jetzt in unserer Region Dinge, die das Grundwasser langfristig etwas mehr verunreinigen. Das können Industrieprobleme sein, schon mal Unfälle oder so, dass Chemikalien ins Grundwasser gelangen. Es kann auch sein, dass über die Landwirtschaft, da benutzen wir natürlich Dünger und Chemikalien, andere Dinge, Nitrate, die auch langfristig ins Grundwasser oder in unsere Seen und Flüsse kommen können. Und das heißt, da muss man immer sehr abwägen, wie viel kann man da benutzen in der Landwirtschaft. Das muss man sehr gut kontrollieren und Monitoring betreiben. Das heißt, man muss Daten erheben, wie viel da genutzt wird und welchen Einfluss das hat. Und wenn das zu viel wird, dann muss man halt mehr investieren in die Reinigung des Wassers, bevor man es dann an die Haushalte schickt.
Das heißt schon, dass unsere Landwirtschaft schon die Wasser viel benötigt, aber auch das Wasser, das wir dann filtern, reinigen, trotzdem verunreinigt in gewisser Weise bei manchen Beispielen durch Dünger?
Ja, weil wir halt, um viel zu produzieren, auch Dünger brauchen. Und dieser Dünger natürlich irgendwo auch, wenn er über die Landschaft ausgebreitet wird, in andere Gewässer gelangen kann. Das ist dann leider die Abwägung, die man betreiben muss. Ja, und da muss man sich dann überlegen, wie problematisch ist das? Es wird halt sehr stark kontrolliert, aber man muss immer aufpassen, dass es nicht mehr wird und dass man keine Probleme bekommt. Es gibt andere Länder, andere Bereiche, wo viel weniger drauf geachtet wird. Und da ist das ein großes Problem. Dann ist die Wasserqualität dann teilweise sehr schlecht.
Wir merken schon, das Thema Wasser kann sowohl uns persönlich als Haushalt beeinflussen. Es läuft ganz im Hintergrund, was wir gar nicht mitbekommen. Und ich hoffe, für einige Zuschauer jetzt, Zuhörer sagen wir mal eher, da draußen haben wir jetzt auch schon einiges geklärt, was wir vielleicht nicht sehen, was wir gar nicht mitbekommen. Vielleicht drehen wir doch einmal den Hahn für 30 Sekunden beim Zähneputzen mal mehr zu, achten ein bisschen mehr auf unser Wasser. Und gibt es irgendein Thema, was wir noch nicht angesprochen haben, was dir noch irgendwie wichtig ist, mitzuteilen, was vielleicht auch gut ist, dass wir das nochmal ansprechen?
Ja, was mit dem Thema Wasser auch zusammenhängt, ist, dass wir praktisch etwas im Einklang mit unserer Umwelt leben.
Ja.
Ja, dass wir unseren Wasserverbrauch anpassen, aber dass wir zum Beispiel auch saisonal leben. Ja, das heißt, wenn im Laufe des Jahres sind bestimmte Früchte, bestimmte landwirtschaftliche Produkte sind da und lokal, können mit Niederschlag bewässert werden produziert, und dann ist es gut, die zu benutzen. Aber wenn wir anfangen, zum Beispiel Erdbeeren im Dezember zu essen oder andere Dinge, die wir dann von weit her holen müssen, von Bereichen aus Regionen, die sehr wasserarm sind, die sehr trocken sind, dann ist das eigentlich nicht sehr nachhaltig. Und das heißt, wenn wir etwas bewusster leben und uns überlegen, was kann ich denn jetzt zum Beispiel aus Brandenburg, aus der Region, in diesem Teil des Jahres essen, dann ist das viel besser.
Also Nachhaltigkeit ist auch für uns wichtig. Es sind kleine Schritte, die aber trotzdem etwas verändern können. Dankeschön. Es war wirklich sehr spannend, das auch mal über Wasser etwas zu erfahren. Diese verschiedenen Beispiele auch für uns in Brandenburg, die Veränderungen in anderen Ländern. Danke, dass du dir die Zeit genommen hast. Und das war Brandwissen.
Danke.
Das war Brandwissen. Junge Fragen an kluge Köpfe. Der Podcast, der eure Neugier entfacht. Produziert von ProWissen Potsdam in Zusammenarbeit mit seinen Mitgliedern, den wissenschaftlichen Instituten, Universitäten und Hochschulen. abonniert uns, empfehlt uns weiter und bleibt neugierig.